Also der Silvan und ich, wir haben etwas Gemeinsames. Merci für die coole Einführung. Er hat den Freddie Mercury drinnen bei Bayern. Und ich habe Freddie Mercury gesehen mit 17 im Hallenstadion. Da habe ich den voraus. Aber ja, es geht um den einen Champion heute. Und der eine Champion ist nur einer. Jesus. Und ja, jetzt mal schauen hier. Drücke ich richtig? Okay. Kannst du drücken? Okay. Hallo? Ah ja. Genau. Die gute Nachricht für mich, für dich und für die Welt. Mit dem sind wir da ein Jahr thematisch immer wieder unterwegs gewesen. Und wenn ich schon jemand gesagt habe, bei der Gelegenheit, wenn ich das lese, gehe ich immer wieder zurück auf den Vers, und sage es eben, dass Jesus die gute Nachricht predigt hat vom Reich. Das ist die gute Nachricht von dieser allumfassenden und uneingeschränkten Königherrschaft von Gott. Es gibt noch ein paar Begriffe, mir reicht der Himmel und all das, was noch kommt, aber für mich spielen die auch keine Rolle. Mir geht es nur um da. Der Gott von der Bibel, der Herr und der König über alles, der regiert. Und an die klaren Machtverhältnisse, in der sichtbaren, aber auch ganz besonders in der unsichtbaren Welt, hat da das Predigen, was ich heute mache, gar keinen Sinn. Gott wird Mensch und kommt hierher. Er siegt über Hölle, Tod und den Teufel. Und zwar ein für alle Mal. Nicht 17 Mal in einer Reihe, sondern für alle Zeit. Es geht um die uneingeschränkte Herrschaft von Gott. Und die äußert sich dann auch wie Wort vom Auferstandenen Jesus, der zu seinen Nachfolgern, und jetzt sind wir eingeschlossen, dann sagt: Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Das ist Apostelgeschichte 1. Und in Markus 16 kommt dann auch noch da: Folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. In meinem Namen werden sie. Und dann kommt ganze zwei Verse von Äußerungen von dem, von der, was in seinem Namen alles geschieht. Und in seinem Namen ausgesprochen, in unser Leben und in das von anderen Menschen hinein, in jedem Wort von der Bibel, wo wir aussprechen, in seinem Namen, in die sichtbare und unsichtbare Welt, wird seine Königsherrschaft offenbart. Wird seine Königsherrschaft ganz besonders wirksam, gerade da, wo in dem Moment passiert. Und ich habe so eine Morgenroutine, und für alte Männer wie mich ist eine Morgenroutine gut. Egal, ob ich auf den Zug gehe oder ob ich mit dem Hund rausgehe, ich praktiziere dort eine Gebetsroutine. Ich habe es mir zu einer festen Gewohnheit gemacht. Aber nicht so, dass ich einfach sinnlos und leer vor mich herplappere, wenn ich durch die Strasse laufe im Halbschlaf und nicht wirklich innerlich daran beteiligt bin. Es hat viel mehr mit einer fixe Zeiteinteilung von mir zu tun, mit einem Blick auf das, was mir an einem frühen Morgen wirklich wichtig ist und was wichtig sein. Mir geht es dabei darum, im Namen Jesus mit Worten, die man hören kann, in die sichtbare und in sich unsichtbare Welt hineinzureden und so jeden Tag an den Teufeln und der ganzen Hölle neu zu verkünden: Game over, das Spiel ist aus. Und das passiert vor allem dadurch, dass ich Bibelwort und Bibelwort zitieren, so wie es auch Jesus uns vormacht in einer Begegnung mit dem Widersacher in Matthäus 4, wo dann prüft in der Wüste nach 40-tägigem Fasten und schaut, ob er dem nicht eins so an Schien beigehen kann, dass er geht. In dem Moment bete ich regelmässig der Aaronitisch Segen, so wie ich es einmal mache, hier am Ende vom Gottesdienst: Der Herr segne dich und all das, was dann kommt. Und ich bete den Aaronitisch Segen ganz bewusst über Israel und bete auch für den Frieden von Jerusalem. Im Wissen, dass weder der Bibi Netanyahu oder irgendwer in Israel heute perfekt ist, ich bin es ja auch nicht, niemand von uns. Aber es ist mir ein Anliegen, das zu tun. Und dann rede ich im Namen Jesus, auch spreche ich auch im Namen Jesus über den Feind von Israel aus und all seine Mitläufer. Und ich rede das in die unsichtbare und sichtbare Welt, die, was im Jesaja 45 zuerst erwähnt wird, andeutungsweise. Und beim Paulus wird nachher klar im Philipperbrief, wer dort redet, eben in dem Jesaja. Und der Paulus nimmt jetzt die Worte aus dem Jesaja im Philipperbrief auf. Und dort ist es vor allem eben die Stelle Philipper 2, 9 bis 11. Und jetzt hoffe ich, es klappt, jawohl. Und dort heisst, deshalb hat ihm Gott auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Also Silvan, höher als Bayern München. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen, alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Die Schriftstelle zeigt, wie ein Ausleger einmal erklärt hat, dass Christus sich nicht selber gekrönt hat, das hätte ein anderer wollen machen, sondern sein Vater hat ihn gekrönt. Er hat sich nicht selber als Herrscher auf den Königsthron erhoben, hat auch einen anderen wollen machen, sondern sein Vater hat ihn dorthin auf seinen Thron gesetzt. Und wenn der Paulus vom Namen redet, wo Jesus trägt, dann bedeutet das, dass Gott ihm den göttlichen Namen Jahwe gibt. Aber das geht noch darüber raus. Wenn man das hebräische Verständnis von seinem Namen anschaut, bedeutet das auch, dass Gott erklärt, dass Jesus einen Charakter und eine Persönlichkeit hat, die über allem steht. Früher haben wir gesagt, bandit like Beckham, aber bandit like Jesus ist wahrscheinlich die bessere Idee. Der Vers, wo eindeutig die Göttlichkeit von Jesus bekräftigt, ist eine mächtige Waffe gegen all die, die Göttlichkeit von Jesus lügnen. Und es gibt nicht nur wenige von denen in dieser Welt, auch innen. Es gibt keinen Namen, der höher ist als Jahwe. Und Jesus trägt genau diesen Namen. Und wenn Jesus diesen Namen trägt, werden sich eben einmal alle vor ihm auf Knie begeben. Jesus wird nicht nur vom Vater erhöht über alles, sondern die ganze Welt und was rundum ist, wird unter die Herrschaft von Jesus gestellt, einem Sohn. Und das bedeutet, dass jedes menschliche Wesen und die ganzen auch alle Engel die Herrschaft von Jesus Christus werden bekennen. Entweder voll Freude aus Glauben und Dankbarkeit oder zmitz in Wut und Verzweiflung, dass eben Game Over ist. Alle, die im Himmel sind und auf der Erde und unter der Erde. Das heisst, dass alle denkenden, fühlenden Wesen von der gesamten Schöpfung, Menschen, ob gerettet oder nicht, Engeln, ob heilig oder gefallen, an einem Tag die absolute Herrschaft von Jesus Christus über alle und über alles werden anerkennen, ob sie es wollen oder nicht. In Jesaja 45 ist es Jahwe, der sagt, ich habe bei meinem Namen geschworen, ich sage die Wahrheit und nehme mein Wort nicht zurück. Vor mir werden alle niederknien und alle werden bekennen, nur beim Herrn gibt es Rettung und Hilfe. Jesaja 45, 23 und 24. Und dort sagt der Paulus eben im Philipper, dass Jesus der Jahwe ist, der Jesaja redet. An dem Punkt auf meinem Gebetsspaziergang rede ich dann auch ganz klar, spreche ich ganz klar aus, dass Jesus am dritten Tag von den Toten auferstanden ist, so wie es in der Schrift steht, und zitiere dann das Wort aus dem Psalm 16. Und auch da höre ich Jesus so prophetisch durch den David redet, wenn der David sagt, denn du wirst mich nicht dem Totenreich überlassen und mich nicht der Verwesung preisgeben. Ich gehöre ja zu dir. Und dann in dem Moment zitiere ich 1. Petrus 3, 18 bis 20 in den gröbsten Zügen. Denke nicht, dieses Wandelslexikon, immer ein lächerliches 61-jähriges Hirn. die spannenden und wichtigen Worte, die uns der Apostel Petrus überliefert hat. Und die Worte und die Aussage von einem Bibelforscher, der auch investigativen, also forschenden, nachforschenden, untersuchenden Journalist ist gleichzeitig, die haben mich zu den Gedanken inspiriert, die ich heute mit euch teile. Die haben mich zu Game Over, das Spiel ist alles inspiriert. Das, was er so sagt. Und ich will, dass das Bewusstsein, gerade von dem, was da in Petrus steht, dass das bei mir immer mehr zunimmt. Ich merke, dass ich in einem Prozess bin als Mensch und als Glaubender. Was ich mit euch heute teile, das wächst immer stärker in mir her. Ich will immer mehr dem Bewusstsein leben, gerade gegenüber der dunklen Seite der unsichtbaren Welt. Ich will nicht überheblich werden dabei, sondern immer daran denken, dass Christus für mich all das gemacht hat, dass ich das überhaupt heute sagen darf. Ich will nicht mehr damit aufhören, das zu leben, mit seiner Hilfe und Kraft und jeden Tag neu in die Welt rauszurufen, dass Jesus gesiegt hat. Das ist für mich darum auch heute der Hauptvers, wo wir miteinander lesen wollen. Christus hat ja ebenfalls gelitten, als der Gerechte, der für die Schuldigen starb. Er hat mit seinem Tod ein für allemal die Sünden der Menschen gesühnt und hat damit auch euch den Zugang zu Gott eröffnet. Ja, er wurde getötet, aber das betraf nur sein irdisches Leben, denn er wurde wieder lebendig gemacht zu einem Leben im Geist. Und so, zu neuem Leben erweckt, ging er zu den Geistern in der unsichtbaren Welt, die sich zu Noahs Zeit gegen Gott aufgelehnt hatten und die jetzt bis zu ihrer endgültigen Verurteilung gefangen gehalten werden, und verkündete ihnen seinen Sieg. Und so zu neuem Leben erweckt, ist er zu den Geistern in der unsichtbaren Welt gegangen. Was steht hinter dieser Aussage? Nach dem Verständnis von der neuen Genfer Übersetzung, wie es dort in einer Fußnote heisst, handelt es sich bei diesen Geistern um Engel, die gegen Gott rebelliert und in der Zeit von Noah die Leute zum Ungehorsam angestiftet haben. Es gibt dann auch noch Vergleichstellen im 2. Petrus 2, da komme ich noch dazu. Und der absolut eigentlich der grundsätzliche Hintergrund ist 1. Mose 6, 1 bis 4. Wir haben hier in der neuen Genfer Übersetzung so ein bisschen die zaghafte Aussage von Theologen halt. Es handelt sich um eine Gruppe von gefallenen Engeln, die mit allen anderen Engeln zusammen mit Satan gegen Gott rebelliert haben. Jesaja 14. Auch hier abstellen, vielleicht mache ich mal eine Predigt zu dem. Die Auffassung, dass eben hier Engel sind, was die Geister angeht, das ist die Auffassung, die von den alten jüdischen Gelehrten her beleidigt ist. Weil der Begriff Gottessöhne in alten Übersetzungen, die Benaia Ha Elohim, wo im hebräischen Text für Engel steht als Name, ist immer nur für Engel verwendet worden, der Begriff. Das sind da in dem Moment die 200 gefallenen Engel, die das Buch Henoch erwähnt, die mit ihrem Anführer Sem Yassa vom Hermon oben runterkommen und sich überreden, sich mit den Menschenfrauen einzulassen und Nachkommen zu zeugen. Aus denen entstehen die Riesen, wie die Bibel schreibt, die Nephilim, die Gefallenen, die Giganten, wie man auch sagt. Und Bericht über die Ereignisse, und das ist jetzt spannend, das liest man jetzt nicht in den meisten Bibelkommentaren, aber Bericht über die Ereignisse finden wir in den Legenden und Mythen von allen alten Kulturen der Erde. Bei den Griechen, bei den Ägyptern, bei den Hindus, bei den Südsee-Insulanern, hört, bei den amerikanischen Indianern, praktisch in allen Teilen der Welt. Und der Goliath, das ist eben, wie die Bibel sagt, nach der Sintflut neu dazu kommen, dass solche Wesen entstanden sind, ist auch einer von denen. Und wo der Josua mit dem Volk ins Land kommt, ist das der Auftrag, du die Mischvölker vernichten. Und von denen sind ein paar geflohen vom Josua und sind im Mittelmeerraum raus bis nach Amerika. Und ihre Gräber finden wir heute im Mittelmeerraum. Zum Beispiel auf Sardinien, das sind die sogenannten Gigantengräber. Dort verbinden die säkularisierten Wissenschaftler das verbinden mit einer Kultur und vermuten dann, aber man ist ja politisch korrekt und das Übernatürliche ist natürlich ein bisschen aneckig, darum macht man das. Aber man findet so, in Garnac, Frankreich, da stehst du vor Dolmengräben. Wir sind vor einem so einem riesigen Dolmengrab gestanden, wo meine Frau aussieht wie ein Zwerg. Und eben weltweit, auf dem ganzen amerikanischen Kontinent, haben sie diese Knochen ausbuddelt. Und das Smithsonian Museum schaut dann immer dafür, dass das Zeug vorkommt und der darwinistische Narrativ erhalten werden kann. Ab dem 5. Jahrhundert gibt es dann einen Wechsel in dieser Interpretation von dem 1. Mose 6, weil es als peinlich empfunden wird, wenn sie kritisiert worden sind, die Auslegungen. Und ein paar von den Kirchenvätern, klingende Namen, haben dann die jüdische Auslegung mit einer These ersetzt, die die übernatürliche Verbindung von Menschen und Frauen mit Engeln verwirft. Auch der Kirchenvater Augustinus ist in dieser Gruppe drin und gerade vielleicht darin setzt sich dann diese These bis ins Mittelalter sehr stark durch und wird auch heute noch in vielen Kirchen gelehrt. Ihr könnt auch in ein theologisches Seminar und sie erzählen das Gleiche dort. Also, Kirchenväter in Ehre, aber glauben dann nicht alles. Und so zu neuem Leben erweckt, ging er zu den Geistern in der unsichtbaren Welt und verkündete ihnen seinen Sieg. Hey, das ist mein Lieblingsvers. Das ist jetzt mein absoluter Lieblingsvers. Ich habe dann natürlich gespalten aufs Wesentliche. Aber wir haben es hier wirklich mit dieser Begegnung von Christus zu mit den gefallenen Engeln. Und die findet offenbar irgendwo um die Zeit von der Auferstehung statt. Jesus geht da wirklich in die tiefsten Tiefen von der Hölle runter. In den sogenannten Tartarus. In den tiefsten von allen Abgründen. Und im 2. Petrus 2,4 kommt der Apostel Petrus nochmal und erwähnt das Ereignis. Es ist wahnsinnig, was der Petrus da eigentlich alles hineinbringt. Ich schätze mal, 40 Tage hat Jesus die Jünger gelebt. Vielleicht hätte er das denen erzählt nach der Auferstehung, wer weiß. Gott hat ja auch die Engel nicht verschont, die gesündigt hatten, sondern hat sie in Fässern gelegt, aber die 200 vom Berg Hermon mit dem Semjassa, und in den finstersten Abgrund der Unterwelt geworfen, wo sie bis zum endgültigen Gericht in Gewahrsam gehalten werden. Wir wissen nicht genau, warum Jesus zu diesen gefangenen Geistern predigt hat. Wenn wir aber davon ausgehen, dass das gefallene Engel sind, wie die jüdischen Ausleger das bestätigen, hat Jesus dort predigt, aber dort ist ganz sicher nicht um Evangelisation gegangen. Jesus hat diesen ungehorsamen Geistern im Zusammenhang mit seinem vollbrachten Werk am Kreuz eine Botschaft vom Gericht und von der Verdammnis predigt. Und damit erklärt, Leute, Game over. Damit ist mit dem Sieg von Jesus alles Böse, auch da, wo vor der Sintflut passiert ist, unser Tod, wegen dem dazugekommen ist, der Sieg ist völlig erreicht in dem Moment. Das ist der Punkt. Und das bestätigt auch, was wir vorhin angeschaut haben, dass eben sogar die unter der Erde sind, die endgültige Herrschaft von Jesus müssen anerkennen. Da passiert von Jesus her in dieser Handlung eben genau das, was der Paulus uns nachher bezeugt, auch, dass alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen. Spiel ist wirklich aus. Und abschließen möchte ich jetzt mit einem Wort, das wir hier lesen können. Ein spannender Vers. Ich rede diese Worte regelmässig als Abschluss von meinem bewussten Gebetsteil in diese Richtung, bevor ich andere Gebetsanliegen zu Jesus bringen. Wenn ich das für heute letzte Wort hier vorstelle, ist es mir ein Anliegen für uns alle, dass er uns das Bild immer tiefer ins Herz prägen kann. Dass wir vor unserem innerlichen Auge das immer stärker dürfen sehen. Jesus greift die Begebenheit auch mit einem gewissen Humor auf mit den Pharisäern, wenn sie ihn fragen in Matthäus 22, hey Mann, wer ist denn der Messias? Und dann kommt er genau mit dieser Bibelstelle. Gott der Vater sagt da zu einer Person, zu einer anderen Person, die grösser ist und höher ist im Rang als der David, sie soll auf seine rechte Seite Platz nehmen, bis er die Finde von dieser Person zum Schemel für ihre Füße macht. Und die Person kann nur eine sein. Die kann nur der göttliche Messias, der göttliche Gesalbte sein, nämlich Jesus Christus. Der David redet also da prophetische Worte, wo Gott, der Vater, zum Sohn sagt, dieser Person, die David Herr nennt. David nennt Jesus den Herr. David kennt Jesus im Alten Testament. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und dann bang, Johannes 10, ich bin der gute Hirte, klingelt es bei uns. Der Herr ist mein Hirte, ich bin der gute Hirte, ein und dieselbe Person. Setz dich auf den Ehrenplatz an meiner rechten Seite, bis ich dir alle deine Finden unterworfen habe und du deinen Fuß auf ihren Nacken stellst. Setz dich zu meiner Rechten. Das Werk ist vollbracht. Und er darf Platz nehmen. Er hat das super gemacht. Er hat das alles vollbracht. Und er darf zu der Rechten von Gott, dem Vater, sitzen, der Herr Jesus. Und das wird zu einem wunderbaren Ende kommen, in all dem, was er da gemacht hat. Und Jesus kann darum wirklich einen Moment ausschnaufen, bis der vollständige Sieg wird kommen, weil der kommt so sicher wie das nächste Morgen rot. Und noch einmal wird klar, hey Mann, das Spiel ist aus. Game over. Und du deinen Fuß auf ihren Nacken setzt. Das Bild ist der Brauch der Fürsten vom Osten damals. Altes Testament. Wenn die ihre Finde besiegt haben, haben sie ihren Fuß auf ihren Nacken gestellt. Das können wir im Josua 10 lesen, wo er die 5 Amoriterkönige gefangen nimmt, eben in der Eroberung vom Land. Und kurz darauf tut er die umbringen. Der Fuß auf dem Nacken von einem Find, das ist die völlige Niederlage. Und das ist das Bild für die völlige Niederlage vom Find durch Jesus. Da in dieser prophetischen Schau sehen wir das Ende von allen Find. Das Wort zeigt auch, dass sich die Königsherrschaft von Christus, und das hat David natürlich nicht gecheckt, nicht nur wird auf Israel beschränken, sondern auf alles wird auswirken, was der Herr Jesus geschaffen hat, weil ja nichts ohne ihn geschaffen ist, Kolosser 1. Er wird alle Könige und Nationen von der Erde beherrschen und auch die Herrschaft über alle Find haben und über das ganze Universum. Schlusswort, was also im Augenblick passiert und was noch kommt, muss uns darum nicht erschrecken. Wenn du das Aargauer Tagblatt füllen nimmst oder in das Internet schaust, SRF News, ach, hast du fürchten. Aber egal, was passiert, wenn du jetzt oben drauf schaust, eins darfst du wissen, Game over, das Spiel ist aus. Jesus Christus hat den Sieg. Und jetzt gehen wir in Lobpreis und feiern den Namen.